Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
So, wenn ich sage, mal sehen, dann ist das keine falsche Bescheidenheit, sondern es liegt daran, dass ich jede Predigt als ein Geschehen Gottes betrachte. Schön, dass ihr da seid. Auch herzlich gegrüßt von mir. Wir kamen gestern von München zurück. Wir, Detlef, Erich und ich. Und wir haben uns dort getroffen. Es nennt sich Staff-Meeting. Das sind die Netzwerkleiter und die Leute, die an bestimmten Stellen in der Vineyard-Bewegung dafür sorgen, dass die ganze Vineyard-Bewegung funktioniert. Und die gute Nachricht ist, es war richtig gut. Warum? Weil Gottes Geist da war. Das war wirklich erfahrbar. Am ersten Abend waren so viele Heilungen und Befreiungen da. So die Gegenwart Gottes, das hatte ich noch nie auf so einem. Eigentlich ist es ja ein Strukturtreffen. Da geht es eigentlich um, was macht man, wie macht man, und dann kommt der Geist Gottes und es war toll. Also ich habe mich zu Hause gefühlt, wieder in der Vineyard. Das war schon lange nicht mehr so stark wie jetzt an den drei Tagen. Und das finde ich toll. Und wir kamen gestern Abend nach Hause und heute Morgen um 4 bin ich aufgestanden, weil ich abends müde bin und nicht so klar denken kann. Und morgens kann ich sehr klar denken und dann stehe ich um 4 Uhr auf und fange die Predigt anzumachen. Warum sage ich das? Weil heute will ich sehr persönlich werden. Ich will heute über Familie reden. Familie ist nämlich was ganz Persönliches. Wer mag Familie? Ja, Gegenprobe, wer mag sie nicht? Genau, merkt ihr was? Das ist so, wer hat seine Mutter lieb, schon gehen alle Hände hoch. Familie ist sowas ursächlich, das haben wir alle. Familie teilen wir alle. Also du kannst machen, was du willst, du kannst nicht auf diese Welt kommen ohne, dass du in eine Familie geboren wirst. Selbst wenn die nur kurz besteht, an einem Moment hat sie bestanden. Es gab einen Vater und es gibt eine Mutter. Und die wenigsten von uns sind im Reagenzgläschen produziert worden, was ich schon schrecklich genug finde. Versteht ihr, was ich meine? Familie ist ursächlich. Und es ist so süß, du hast gerade ein Baby im Bauch und streichst da gerade drüber und denkst, ja, Familie, genau so ist es. Und auch was wir hier gemacht haben, die Heroes, das hat mit Familie zu tun. Kinderdienst hat mit Familie zu tun. Gemeinde ist keine Organisation. Das ist wirklich so, manche Leute müssen das ganz mit ganz großen Buchstaben sich mal zu Hause auf den Spiegel schreiben und sagen, Gemeinde ist ungleich Organisation. Eine Gemeinde muss organisiert werden, aber sie ist keine Organisation. Sondern Gemeinde gleicht viel mehr einer Familie. Und warum? Naja, wenn ihr Begriffe zusammensucht, schaut mal, im Hintergrund gibt es ein schönes Bild. Ich habe beim Raussuchen von Bildern, da passiert mir Folgendes. Ich habe ganz viele Bilder von dieser Gemeinde. Und dann sehe ich die Momente, wo wir mit Bill Johnson zusammen waren, mit Chris Wallerton. Ich sehe die Momente, wo Kevin Detman hier war. Ich sehe die Momente, wo wir zusammen Lamb gemacht haben. Was haben wir nicht schon alles erlebt? Ja, es ist doch irre, was diese Gemeinde schon alles erlebt hat. Also ich glaube, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die wir schreiben könnten, was diese Gemeinde schon miteinander erlebt hat. Das ist der Hammer. Das ist wahr. Ist keine Übertreibung. Wir sind 30 Jahre zusammen. Wir haben es blöderweise noch nicht gefeiert, aber keine Sorge, wir holen es nach. Am 3. Oktober dieses Jahres, feiern wir unsere Gemeinde. Und die Frage ist, hast du dir das schon reserviert auf deinem Kalender? Wir feiern unsere Familie, es wird ein Familienfest, wir feiern mehr als 25 Jahre Vineyard und wir feiern mehr als 30 Jahre Gemeindegründung. Und ihr seid alle, die ihr euch dazugehörig fühlt, eingeladen, mit uns zu feiern. Denn wisst ihr was, ich sammle ja Kaffee- und Teekannen. Übrigens bitte keine mehr schenken. Ja? Ich kriege Ärger mit Jutta allmählich, weil wir nicht mehr wissen, wo wir sie hinstellen sollen. ich bin bei über 150 und das dabei bleibt. Ja, und ich meine, große Sammlungen sind 5000 Kannen oder die weltgrößte ist, glaube ich, 32.000 Kannen oder irgend sowas. Also so bin ich nicht. Ich bin ja, ich habe ja was Gescheites zu tun, nicht nur Kannen sammeln. Ja. Aber wenn mich Leute fragen, meistens kommen die in unserem Wohnzimmer und dann geht der Blick erschrocken zu Jutta und dann kommt die Frage, die kenne ich schon, wer von euch machten, die putzten die Kannen? Da sagt Jutta, die Sammlung gehört übrigens meinem Mann. Und dann könnt ihr immer so sehen, dann gehen die Augen auf. Und dann werde ich natürlich gefragt, warum, Reinhard, sammelst du Kaffeekannen? Warum? Und ich kann euch das beantworten. Also es gibt ja bei Sammlung, gibt es ja auch immer noch einen Moment, wo du nicht sagen kannst, weiß ich eigentlich nicht. Also ich habe nie verstanden, dass jemand Bierdeckel sammelt oder Kronkorken oder sowas. Und da gibt es so ein Geheimnis, Sammler haben alle ein Geheimnis, nämlich das Geheimnis ist, sie wissen selber nicht, warum sie es eigentlich sammeln, so zutiefst. Ja, da gibt es keinen logischen Grund für, es gefällt mir halt und ich mache es. Und so ähnlich muss ich das auch sagen, irgendwas gefällt mir an die Kanne, aber wenn ich drüber nachdenke, warum mir die Kannen gefallen, dann deswegen, wisst ihr, was die sind? Die sind stille Zeugen. Diese Kannen sind stille Zeugen von Hunderten von Familienfesten. Denkt mal drüber nach. Da kommt eine Familie zusammen, da wird der Kuchen auf den Tisch gestellt, da versucht man sich gegenseitig so ein bisschen zu verwöhnen, es sind nette Gespräche und es ist diese, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr mal mit euren Geschwistern wieder zusammen seid, das fühlt sich gut an. Also am Anfang ist es komisch, weil man sich ein bisschen entfremdet, aber dann irgendwie so, dann ist es doch schön. Ne? Und dann steht, was steht da mitten drauf auf dem Tisch, jedenfalls früher, heute stehen so hässliche, unansehnliche Thermoskannen oben. Das ist wirklich eine Entwicklung, altkulturell haben wir uns da echt weiterentwickelt. Wenn ich dann wenn ich da so ein Dresdner Porzellan, ne, da stehen habe und nebendran eine Thermoskanne und ich sage, das ist die Weiterentwicklung, du fährst dir unwillkürlich an den Kopf. Da kannst du gar nicht weiterhelfen, aber nur mal so nebenbei. Und da stehen diese Kannen und die erzählen uns von Zusammenkünften, wo das Herz im Mittelpunkt ist, nämlich das Herz einer Familie. Und versteht ihr, wenn in der Bibel Gott über Gemeinde nachdenkt, dann denkt er in Begriffen wie Familie. Der denkt über uns wie über seine Familie. Und ich habe mir solche Bilder zusammengestellt hier. Ihr seht so die Begriffe da dran. Na klar, das tragende Element ist die Liebe. Aber Multiplikation, ich finde es immer, ich habe das wirklich genossen, wie meine Mutter noch gelebt hat oder meine Schwiegermutter noch hier kommen konnten. Dann waren manchmal so vier Generationen, ne? So kleine Ausgabe, bisschen größere Ausgabe, noch größere Ausgabe und das Endresultat. Das ist doch irre. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist doch Wahnsinn, wenn man das sehen darf. Was sind wir privilegiert, dass wir vier Generationen unter Umständen gut sehen können? Also ich glaube, ganz wenige schaffen es auf fünf, wenn überhaupt, aber vier ist doch der Hammer. Ich meine, dort bei den Mennoniten nie hingucken, da gelten andere, die Welt dreht sich irgendwie anders bei denen. Ja? Die schaffen da alles. Wenn du irgendwo mal auf der Welt eine Frage hast, Erich, kennst du jemanden? Er kennt garantiert jemanden. Der ist irgendwie verwandt mit ihm, weil alle Mennoniten sind weltweit verwandt miteinander. Das garantiere ich euch. Aber, naja. Bei Familie geht es um Beziehung. Bei Familie geht es darum, dass man in einer Aktion ist. Und wisst ihr, das beste Wort für Beziehung, wisst ihr, was das beste Wort für Beziehung ist? Das ist Kommunikation. Ihr werdet staunen. Das beste Wort für Beziehung ist Kommunikation. Und Kommunikation meint nicht zwingend sprechen. Denkt mal drüber nach. Beziehung ohne Kommunikation, was funktioniert da nicht? Die Beziehung. Es gibt keine Beziehung, die funktioniert ohne Kommunikation. Ist das richtig? Deswegen ist der wichtigste Begriff für Beziehung Kommunikation. Und bei Kommunikation haben wir auch gelernt, es geht auch darum, die gleiche Sprache zu sprechen. Es hilft mir wenig, wenn ich vor einem Chinesen sitze und der spricht Chinesisch. dann kann ich zwar seiner Mimik, seinem Gesichtsausdruck, das wird ja auch schwach bei denen, irgendwas vermittelt mir vielleicht irgendetwas, aber ist doch schon ganz anders, als wenn ich auch Chinesisch sprechen könnte. Ihr folgt mir, ihr wisst, worum es mir geht. Ja? Also in der Gemeindebeziehung heißt Kommunikation. Übrigens, bei Zellen ist es genau das Gleiche im Körper. Die haben auch eine Kommunikation, da nennt man das Stoffwechsel. Zellen ohne Stoffwechsel, was sind die? Genau, oder Krebs. Weil die kommunizieren nicht, der Krebs, die Zellen des Krebs, die kommunizieren nicht mit dem Rest des Körpers. Ja, die haben sich ja abgesondert und missbrauchen die Ressourcen des Körpers, um irgendwas Unnützes im Körper zu bilden, was zudem noch zerstörerisch ist. Das nennt man Krebs. Könnt ihr euch auch mal drüber nachdenken. Kommunikation, und zwar mit dem ganzen Körper, das sind gesunde Zellen. Kommunikation in der Familie, das ist gesund. Und was Familie immer schafft, ist Identität. Also du kannst drehen und wenden, wie du willst. Familie schafft immer Identität. Ob du es willst oder nicht. Also ganz bekannt ist es ja bei der Mafia, ne? Familia. Selbst wenn du nicht mitspielst, bist du immer noch der Sohn von dem Mafia-Boss. Kannst du machen, was du willst. Und jeder behandelt dich mit Respekt, weil jeder Angst hat vor deinem Vater. Eigentlich ist das typisch für Christen. Wir sind nämlich auch ein Mafia. Der Pate ist der liebe Gott. Und wer sich mit uns anlegt, der kriegt es auch mit Gott zu tun. Also eigentlich sollte man uns mit Respekt behandeln, weil unser Vater hat nun mal die Macht aller Mächte. Familie gibt Sicherheit, nämlich die Sicherheit, das ist ganz witzig. Meine Schwestern und ich, mein Bruder ist ja leider schon vorgegangen zu Jesus, aber meine beiden Schwestern, die noch da sind, wir schaffen das, uns gut zu streiten, aber komisch ist, sobald wir am Tisch miteinander sitzen, da ist irgendwas Ungeklärtes, wir mögen uns. Und irgendwie habe ich nie das Gefühl, die wollen mich exkommunizieren. So hinausschmeißen. Du gehörst jetzt nicht dazu. Ich habe das gemerkt auch bei der weiteren Familie. Manche meiner Cousins, ja, manchmal gehe ich ihnen auf die Nerven und ich kann sagen, das ist bei mir genauso. Aber die gehören irgendwie zu mir. Die bappen an mir, die kleben an mir. Ist das schon mal aufgefallen? Das ist so wie unsichtbarer Klebstoff. Du kommst in ihre Gegenwart und schon merkst du, boah, da ist was. Da sagt man manchmal, Blut ist dicker als Wasser, ne, ist klar. Dieses Blut, das in unseren Adern schlägt, die gemeinsame Historie, die wir haben, da ist was. Und Familien haben Bestimmungen. Jede Familie hat eine Bestimmung. Das ist so, es gibt einen Auftrag für Familie. Und das könnt ihr sehen, es gibt so Familien, also das fällt mir jetzt tatsächlich auch ganz häufig bei alles, was sich um den Herrn Lotz herum orientiert. Wenn du gut essen willst und einen warmen Platz brauchst und einfach mal so, dass es dir richtig gut, brauchst du nur zu besuchen. Funktioniert sofort. Also irgendwie hat er immer irgendwas, was er irgendwo drauflegen kann, damit es gut schmeckt. Ja, oder so, egal, wenn es zu seiner Schwester geht, dann weiß ich, habe ich sie mal besucht oder die Sarah habe ich besucht und dann, ja Reinhard, wir haben gehört, du magst Nusszopf. Wupp, war der Nusszopf. Ja, versteht ihr, das ist, ich würde sagen, ihre Bestimmung kann man zusammenfassen mit Gastfreundschaft. Jede Familie hat Bestimmung. Jede Gemeinde hat ihre Bestimmung, ihren speziellen Auftrag. Und wisst ihr, heutzutage ist es ja so, manche haben ja Schwierigkeiten zur Gemeinde Ja zu sagen, nicht? Weil sie irgendwo, irgendwann mit irgendeiner Gemeinde, also mit völlig anderen Leuten wie uns, Schwierigkeiten bekommen haben. Und deswegen haben sie Schwierigkeiten, sich auf uns einzulassen. Die bleiben irgendwie immer so auf dem Schnäpperchen, möglichst nah zum Ausgang, damit sie fluchtartig den Raum verlassen können, falls irgendwas passiert, was sie irritiert. Also im übertragenen Sinne. Das Problem ist, wenn du dann anfängst, mit ihnen zu sprechen und sagst du, ey, ich habe immer gedacht, ihr gehört zu unserer Familie, dann heißt es, ja, ja, weißt du, ich gehöre zu der weltweiten Familie. Okay, also euer Familienname ist Welt. Ist jemand da mit dem Nachnamen Welt? Oder Ekklesia oder so? Ich wollte es nur mal wissen. Heißt hier jemand Ekklesia oder Kirche? Ich habe ja schon, wir haben eine Familie, die heißt Völker, das ist ja schon grenzwertig da an der Stelle. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe auch noch niemanden getroffen, der heißt mit Nachnamen Stadt Speyer. Ja, wir gehören zu den Christen in Speyer. Okay, Stadt Speyer? Also ich heiße Rehberg, meine Familie heißt Rehberg, alle die so dazugehören, heißen irgendwie, aber irgendwie sind die mit uns verwandt. Wir heißen Vineyard. Das ist unser Nachname. Unsere Familie heißt Vineyard Speyer. Und zu der kann man dazugehören, man kann es auch bleiben lassen. Wenn man dazugehört, dann merkt man mit der Zeit, dass es der Ort ist, für den Gott einen gemacht hat. Weil wir haben einen ganz bestimmten Auftrag. Unsere Familie hat nämlich einen Auftrag. Und die Leute, die immer so auf der Flucht kurz vor dem Abheben oder Wegrennen sind, die müssen sich mal fragen lassen, ob sie ein Problem mit Autorität haben. Weil es geht gar nicht bei Autorität darum, dass ihnen was gesagt wird, sondern sich festzulegen ist auch schon wirklich ein Autoritätsproblem, wenn du dich nicht festlegen kannst. Das Problem liegt aber nicht an der Gruppe, das liegt wahrscheinlich an mir oder so, oder an dir. Bei einer Familie passiert Folgendes. Menschen werden geboren, und zwar in eine Familie. Und das sagt die Bibel ganz klar, da heißt es, Jesus erwiderte dem Nikodemus und ihm sagte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Also Jesus wählt den Begriff, der hätte ja alles Mögliche sagen können, ihr müsst beitreten oder sonst irgendwas. Nein, nein, er spricht ganz physiologisch. Er sagt, du musst ins Reich Gottes geboren werden. Und jetzt verrate ich dir noch was. Du musst in eine Familie hineingeboren werden. Weil sonst gibt es keinen Vater und Mutter und du liegst irgendwo mit nackten Hintern auf dem Boden. Und wir sind solche Waisenkinder im geistlichen Raum zuhauf und unter die Finger gekommen. Die haben kein oben, kein unten, kein vorne und kein hinten. Orientierung ist Glückssache. Und geistig reifen in gesunder Form tun die auch nicht. Das ist wahr, was ich sage. Das sage ich mit dem Background von 40 Jahren bin ich in der Gemeinde aktiv. Mindestens 40 Jahre. Mit diesem Background sage ich euch das. Menschen, die mir begegnet sind, die nirgendwo dazugehören wollen, gehören tatsächlich nirgendwo dazu. Und das ist ihr Schaden und nicht der Schaden der Gruppe. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wir werden in eine Familie geboren. Darum, es geht weiter, in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der Punkt ist, man wird quasi, die Bibel gebraucht das Bild, du wirst aus einer Welt, die eben nicht nach den Maßstäben Gottes sich orientiert, wirst du in etwas hineingeboren, du bist eine neue Kreatur, aber versteht ihr, wie unsere Kinder, ich meine, ich bin ja jedes Mal verzückt, wenn ich so kleine Würmchen sehe. Natürlich ist der völlig neu, aber der ist noch klein. Der weiß noch nicht, dass der Kacker ins Klo gehört. Der drückt den noch in die Windel und erzeugt einen entsprechenden Duft überall. So sind manche Christen auch, wenn die zur Welt kommen. Die wissen nicht, dass der Kacker ins Klo gehört. Und einer muss hingehen und muss sie wickeln von Zeit zu Zeit, sonst wird der Geruch streng. Ich wollte das nur mal klarstellen, damit ihr wisst, wie das so ist. Es beginnt mit der Vaterschaft. Es gibt eine ganz große Vaterschaft, die jede Vaterschaft prägt. Die Bibel sagt nämlich, dass Gott, es gibt einen Bibelvers, da steht, dass von Gott alle Vaterschaft ist. Mit anderen Worten, Gott prägt den Begriff der Vaterschaft ein für allemal. Er ist der prägende Vater. Alle Vaterschaft auf dieser Erde sollte sich unbedingt an seiner Vaterschaft orientieren. Denn er, also versteht ihr, es gibt ja, ich weiß nicht, ihr kennt alle so Waren, wenn ihr eine Limonade trinken wollt, dann sagen viele, gib mir mal eine Pepsi. Pepsi ist eine Marke, es gibt tausende von Limonaden. Pepsi ist es gelungen, den Begriff Limonade mit ihrem Fabriknamen zu verbinden. Das gibt es häufig. Ja? Zum Beispiel, hast du mal einen Zewa? Ne? Was meinen wir? Tempotaschentücher. Ja, da gibt es Millionen von. Warum sagen wir Zewa? Ja? Versteht ihr? Es gibt so, ein paar Leute waren so geschickt, dass sie es wirklich hingekriegt haben, den Namen zu prägen. Und so ist es mit Gott. Vater, der Begriff Vater ist der Markenname Gottes. Woher weiß ich das? Aus dem Vater unser. Da steht nämlich, Vater unser, der du bist im Himmel. Der Markenname Gottes ist Vater. Und alle Vaterschaft ist geprägt von ihm. Das ist übrigens das größte Defizit unserer Gesellschaft heute. Also der normalen Gesellschaft, nicht der christlichen Gesellschaft. Die wissen nicht mehr, wer ihr Vater ist. Gott ist der Inbegriff für wahre Vaterschaft. Gott selbst will unser Vater sein. Er ist Geber der guten Gaben, besonders des Heiligen Geistes. Zugang zum Segen ist, den Vater zu ehren. Versteht ihr? Das ist im Grunde genommen, das ist ein Geist, also ich meine, wir gehen da locker drüber hinweg, da kann man über jeden Satz richtig nachdenken. Jeder Zugang zu geistlichen Segen geht über das Ehren des Vaters. Wenn du nachher eine Stunde Zeit hast, nachdem wir fertig sind mit allem, kann ich es dir gerne erklären. Aber es ist tatsächlich so, was du nicht ehrst, davon kannst du keinen Segen bekommen. Was du nicht ehrst, davon kannst du nicht erben. Du machst dir selber dein Leben schwer und verknappst deine Ressourcen, weil du deinen Vater im Himmel nicht ehrst. Das gibt ja dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir gut geht und du ein langes Leben hast. Das ist eine ziemlich einzigartige Stellung vom Gebot. Es gibt sonst keins mehr, das so deutlich sagt, man tue und man bekomme. Gibt es nur noch den Zehnten, wo Gott sagt, teste mich, ob ich dich dann nicht segne. Aber in Bezug auf Vater und Mutter ehren, damit du unter dem Segen Gottes stehst, ehre die Eltern, die du siehst, damit daran erkennt Gott, ob du die Eltern ehrst, die du nicht siehst, nämlich den Vater im Himmel. Teil der Familie werden heißt, Jesus annehmen und ihn lieben. Nur für die, die es noch nicht so genau gerafft haben, es bedeutet, Jesus annehmen, Vergebung bekommen und da sagt die Bibel, wer mich annimmt, sagt Jesus, der wird von Neuem geboren und kriegt das Recht, ein Kind zu sein. Und dann gibt es die Geschichte von dem bunten Rock. Wer kennt, wer weiß, was der bunte Rock ist? Wer ist die bibelfeste Leute? Ne? Wer hat den bunten Rock gekriegt? Josef, ja klar. Jetzt gibt es ein Problem mit dem bunten Rock. Bei dem bunten Rock gibt es nämlich das Problem, der löst Eifersucht aus. Es steht in der Bibel drin, seine Brüder hassten ihn wegen dem bunten Rock. Den bunten Rock hat Josef gekriegt, weil sein Vater ihn besonders liebte. Und warum liebte ihn der Vater? Das heißt, weil es Kind seines Alters bzw. von seiner Lieblingsfrau war. Das ist die Geschichte von Jakob bzw. Israel und Josef war sein Sohn. Mir hat Gott gesagt, bei ihm ist es ein bisschen anders. Er schenkt jedem von uns einen bunten Rock, weil er uns nämlich ganz besonders liebt. Und viele Menschen verstehen gar nicht, dass sie so schillernd und so anders sind wie die anderen. Das hat damit zu tun, dass Gott dir einen speziellen bunten Rock geschenkt hat. Gott schenkt nämlich jedem seiner Kinder diesen bunten Rock. Warum? Weil er jedes seiner Kinder besonders liebt. Wie macht er das? Frag mal Gott, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man alle so sehr liebt, dass man fast verrückt wird vor Liebe. Ich kann das nicht in gleicher Weise, aber Gott kann. Und Gott liebt dich so sehr, dass er dir einen bunten Rock anzieht und sagt, ich will, dass du besonders gekleidet bist. Ich will, dass du individuell besonders gekleidet bist. Und das macht er mit jedem, deswegen brauchen wir nicht mehr eifersüchtig aufeinander sein. Weil er zieht uns alle einen bunten Rock an, wenn wir es zulassen. Jesus ist unser Bruder, das sagt die Bibel sehr deutlich. Also wir haben eine Familie, merkt ihr. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Jesus nennt uns Brüder. Er versteht uns, Jesus wurde tatsächlich genau wie wir versucht. Wie die den Willen des Vaters tun, sind seine wahren Geschwister. Die Bruderliebe basiert in der Liebe auf Jesus. Das sind die Bibelstellen, die ich hier aufgeführt habe, die uns deutlich sagen, dass dieser Jesus, der selber Mensch war, genau weiß, wie es uns geht und wie wir ticken. Könnt ihr noch? Ihr seid nicht mehr so lustig, schade. Ich muss ein paar Witze machen. Der Heilige Geist, da hat der Nikolaus Graf von Zinzendorf, der hat sich die Dreieinigkeit so erklärt, hat gesagt, der Vater ist der Vater, der Bruder, das ist Jesus und die Mutter ist der Heilige Geist. Warum? Ja, weil wirklich viele Eigenschaften des Heiligen Geistes klingen in unseren Ohren schon stark mütterlich. Er ist Tröster, er führt uns in die Wahrheit, er erforscht unsere Innerstes. Ich meine, vor wem kann man mehr offenbar sein als vor der eigenen Mutter? Die Mutter riecht den Käse doch schon von 20 Meilen, oder? Also einer Mutter was zu verheimlichen, das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen. Deswegen, es ist einfach, warum? Weil das Herz der Mutter ist irgendwie noch in dem Kind drin. Irgendwo ganz tief da hinten drin ist das Herz der Mutter und die kriegt da jede Regung irgendwie mit, mehr oder weniger. Ja? Also versteht ihr, was ich meine? Ich rede jetzt gerade mal von gesunden Verhältnissen. Aber so ist der Heilige Geist auch. Bevor du es kapiert hast, weiß der schon, dass du in Schwierigkeiten bist. Ja, das dauert bei mir dann immer ein bisschen länger, bis ich es auch merke. Reinhard, du bist in Schwierigkeiten und dann steht der Heilige Geist schon mit dem Handtuch da und sagt, du hast dich gerade nass gemacht, hier ist das Handtuch. Ja, so ist die Versorgung einzigartig. Und er gibt uns Fleisch, er prägt uns, aus dem steinernen Herzen gibt er uns ein fleischernes Herz. Also Vater, Mutter und Bruder haben wir. Aber das geht weiter, da der Gott ja im Himmel ist, hat er uns Geschwister auf Erden gegeben, die genau das abbilden und repräsentieren sollen. Wir Menschen sollen Quellen des Segens werden. Ich habe ja festgestellt, wenn man so eine Predigt hält wie jetzt, dann hat man ja die große Chance, unheimlich viele Erwartungen bei Leuten zu wecken. Ja, so nach dem Motto, ich habe es mir immer gewusst, diese Gemeinde ist nicht gut, also hier wird man nicht gepflegt, wie ich es erwarte. Genau, deswegen muss ich dir sagen, so rum läuft es auch nicht. Die Bibel spricht darum, wie du die anderen fliegen kannst. Und da gibt es ein Geheimnis bei. Wisst ihr, wenn alle jemanden den Rücken kratzen, kratzt letztendlich jemand auch deinen Rücken. Versteht ihr, was ich meine? Man kann sich dann im Kreis setzen und jeder kratzt jedem den Rücken. Funktioniert aber nur, wenn du auch kratzt. War das jetzt zu schwierig, um das zu verstehen? Stell dir mal vor, wir würden uns alle lieben. Wie wär's denn hier? Total lieb. Ja? Versuch's mal mit Lieben, damit du Liebe erlebst. Und das meint Jesus übrigens ernst. Er sagt, alles, was du willst, dass dein Bruder dir tut, was sollst du es tun? Zuerst. Tu es ihm zuerst. Warum? Naja, weil du damit sicherstellst, dass es auch garantiert bei dir wieder ankommt. Das kannst du aus totaler Selbstliebe heraus machen. Sagen, ich will gut behandelt werden, also ich behandle mal alle gut. Und das ist genau der Punkt, was du willst, dass die andere tun, sagt Jesus, tu du ihnen zuerst. In der Liebe und in der Ehrerbietung kommt einander zuvor. Weil Jesus weiß, wie das bei den Menschen funktioniert. Wenn du wartest, bis du richtig verstanden wirst, richtig geliebt wirst, kannst dich auch mit dem Hintern in den Kühlschrank setzen, es wird kalt und es dauert lange, bis einem auffällt, dass du nicht mehr da bist. Wirklich, wir müssen da mal aufwachen an der Stelle. Familie ist etwas, was lebt, was man zuerst mal selber lebt. Die Heilung in das Leben anderer Kinder zu bringen, ist unsere Aufgabe. Orientierung im Leben zu geben, auch bei der Findung der eigenen Persönlichkeit zu helfen. Trost und Schutz und Sicherheit zu gewähren. Das geistige Wachstum zu ermöglichen. Ein Beispiel für echte Vaterschaft geben. Denn das Gute ist, dass Menschen reifen. Und dafür brauchen wir Gemeinde. Also Gemeinde ist der Ort, die Gemeindefamilie ist der Ort, wo wir reifen. Und ich will euch mal sagen, in unserer Gemeinde gibt es ganz viele Leute, die viel tun. Ich weiß zum Beispiel, und ich sage das wirklich, damit ihr das hört, ich möchte wirklich, dass wir das mal wahrnehmen. Während wir hier geworshipped haben, hat Detlef sich die Worship-Zeit abgeknipst, war oben gesessen und hat die Papiere gedruckt, die ihr nachher vermutlich liegen lasst. Aber damit sie euch zur Verfügung stehen, hat er sie gedruckt. Hat auf seine Worship-Zeit verzichtet, damit ihr es nachher gut habt. Nur mal so als kleiner Tipp, als Gedanke. Das gibt es ganz häufig. In der ganzen Diskussion um Pandemie ist Folgendes vergessen worden. Unsere Gemeinde hat den Preis bezahlt, dass wir alle zusammen sein können. Dafür habe ich gefroren, dafür habe ich eine beschissene Maske getragen. Das könnte ich nämlich ausziehen bei 2G+. Da könnte ich hier ohne Maske Worship machen. Aber das wollen wir nicht, weil ihr seid unsere Geschwister, sind uns wichtiger als diese Behinderung durch die Maske. Andere Leute haben sich morgens früher aus dem Bett geschält, damit sie bei euch Puppel ziehen. Ja? Damit ihr hier teilnehmen könnt. Das ist Familie. Das, was uns Ute erzählt hat. Wir sind da durchgeschwommen durch den Ozean. Warum? Weil wir Familie sind. Wenn es ihr schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Das ist nämlich Familie. Und Älteste in der Gemeinde, die sind absichtlich da eingesetzt. Gott hat das mal vorgeführt mit dem Aaron. Da hat er gesagt, da hat das ganze Volk gemotzt, ja warum immer Aaron? Ich weiß doch selber, was gut für mich ist. Dann hat Gott gesagt, ja klar, können wir regeln. Ihr legt mal von jedem Stamm, legt ihr einfach mal ein Stöckchen dahin und lasst mich mal über Nacht machen. Und am nächsten Morgen kamen sie, haben alle ihr Stöckchen nachgeguckt. Mein Stock ist komischerweise gar nicht anders geworden. Und dann gab es einen einzigen Stock, der hatte nämlich Blätter, Blüten und Mandeln gleichzeitig. Sprich, extrem fruchtvoll. Wisst ihr was? Leiterschaft ist extrem fruchtvoll. Und wie wichtig war Gott das? Einer der drei Gegenstände, die in der Bundeslade lagen, war der Stock Aarons. Wenn du mich mal fragst, meint Gott, dass Leiterschaft wichtig ist? Bitte nachlesen. Es ist wirklich ganz entscheidend für unsere Gesellschaft, weil wir glauben immer, alles geht alleine, braucht keine Väter, braucht keine Mütter, braucht niemanden, ich alleine und der liebe Gott. Das ist eine der großen Fehler der modernen Gemeinde. Ich bin fest davon überzeugt, dass auf von Gott eingesetzte Leiterschaft auch Gott gegebene Fruchtbarkeit liegt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer lernen, zur rechten Zeit zu schauen, was spricht Gott über unsere Leiterschaft. Soll es so weitergehen? Soll sich das ändern? Gott weiß genau, wen er ausgesucht hat und auf wem er seine Hand im Moment legt. Hat es was damit zu tun, dass die Person besonders sich eignet, besonders intelligent oder sonst was ist? Wie ihr seht, nein. Versteht ihr? Gott sucht sich raus, wen er will, zu seiner Zeit. Und das ist ein Punkt, wo eine Gemeinde sensibel werden muss, zu hören, was Gott sagt. Je sensibler, desto besser finden wir zurecht, wie jetzt die Leiterschaft vom Hauskreis aussehen soll, wie die Leiterschaft von Kleingruppen aussehen soll, wie die Leiterschaft vom Kinderdienst und was weiß ich für Leiterschaften, was es hier gibt. Aber ihr könnt sicher sein, ich bin hier mit dem Öl nicht, weil ich Spaß dran habe, Duftöl zu verteilen. Ich bin kein Duftspender, Leute. Sondern ich glaube, wenn ich diese beiden jungen Menschen salbe, dann sind sie sozusagen Gesalbte und es wird sich Gottes Autorität und sein Segen zu diesen zwei Menschen stellen. Glaubt ihr das? Ich glaub's. Und so ist es auch mit unserer Leiterschaft. Ich bin Steffen und Heide extrem dankbar. Ohne Steffen, guckt euch die Halle gut an, das wäre im Leben nicht so geworden. Und ehrlich, auf so tolle Klos gehen ist ein Luxus. Ich meine, ich verrate euch ein Geheimnis. Die Klos sind schöner als bei mir zu Hause. Nur mal so, ja? Das sind Menschen wie der Jürgen Block. Wo ist er eigentlich? Ja. Ewig und drei Tage kam dieser Mann hierher, was der nicht alles gemacht hat. Es gibt keine Leitung, die er nicht zusammengeschrödelt hat. Jürgen, das hast du doch wegen deiner Familie gemacht, ne? Wegen deiner Gemeinde. So ist das. Und ich möchte dir herzlich danken, stellvertretend für den Rest der Familie. Vielen Dank. Der Herr segne dich 100.000 Mal dafür. Und dann, ich sage euch eins, dass wir eine Schule haben, basiert zum Hauptteil daran, dass sowohl Erich wie auch Martin sich ein sehr bescheidenes Gehalt zahlen lassen, wo kein normaler Mensch auch nur einen Finger für krumm macht. Und dafür geben sie ihren ganzen Tag. Damit nachher jemand kritisieren kommt und sagt, ja, du hast vielleicht ein bisschen länger gesprochen als nötig, oder? Geht's noch? Ihr wisst gar nicht, wie viele Opfer hier gebracht werden in dieser Familie, damit diese Familie leben und existieren kann. Detlef und Delcy geben ihr ganzes Leben rein. Wir hätten auch was anderes mit unserem Leben machen können, auch Jutta und ich. Glaubt mir, ich fände genug. Ich hätte mich an Archäologie, ich wäre verloren gewesen in Archäologie. Ich wäre auf jeder Ausgrabung gewesen. Ich kann richtig Energie für sowas erzeugen. Aber wisst ihr was? Meine Familie hier ist mir wichtiger als jedes Interesse, das ich sonst habe. Ich habe mich verliebt in die Braut Jesu Christi. Und ich bin von Herzen gerne in dieser Familie. Ich könnte viele von euch nennen. Ich weiß so viel. Wenn ich Jonas angucke und Ulrike, also ich meine, du kannst am Kalender abknipsen, wann sie nicht da sind. Da kommst du aber nicht auf zwei Hände. Weil sie sich investieren oder Fabiana oder wie sie alle heißen, diese großartigen Männer und Frauen, die diese Familie hier zu einer Familie macht, in der ich gerne lebe. Und ihr auch, glaube ich. Und dann gibt es noch etwas, was viele Leute nicht bedenken. Die Bibel spricht nämlich von geistlicher Elternschaft. Und Paulus sagt mal, ihr habt 10.000 Zuchtmeister. Versteht ihr? Ihr braucht bloß das Fernsehen anzumachen. Da kommen die ganzen Zuchtmeister dieser Zeit. Ja? Okay, die 5 Schritte, um weiter zu fliegen, höher zu springen. Kein Schwein prüft nach, ob das, was sie sagen, funktioniert nachher bei dir. Aber du hast 1 Million Tipps, wie du wieder irgendwas machen kannst und Hände hoch. Die einzigen, die sich daran kümmern, ob es dir gut geht oder nicht, das sind deine geistlichen Eltern hier in dieser Gemeinde, denen es echt wichtig ist, dass es dir gut geht. Darüber sollte man lange nachdenken. Vielleicht können sie nicht ganz so gut predigen wie Bill Johnson, aber ich kann dir ehrlich sagen, bei Bill Johnsons Nachttisch fällt keine Kerze um, wenn es dir mal schlecht geht. Der weiß nicht mal, dass du existierst. Und er weiß auch nicht, dass du seine Predigt benutzt, um deinen Leiter zu dissen und ihm zu sagen, wie schlecht er eigentlich ist. Weiß er auch nicht. Wenn er es wüsste, würde er dir eins wieder die Ohren geben. Kann ich dir sagen, ist ein Freund von mir, ich kenne ihn. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben viele Zuchtmeister, viele Leute, die uns informieren, die uns sagen, wie man die Dinge macht, die Bücher schreiben. Und das ist alles nicht schlecht. Aber wir haben nur ganz wenig Leute, die bereit sind zu sagen, ich investiere in dein Leben. Und mein Erfolg ist, dass du erfolgreich wirst. Mein Erfolg ist, dass dein Leben aufgeht, dass dein Leben klappt. Das ist für mich Privileg. Und da zeichnen sich die echten Väter und Mütter nämlich aus. Die nachts an deinem Bett sitzen, wenn es wirklich nicht mehr geht. Die in deinem Krankenhaus kommen, wenn wirklich die sogenannte K am Dampfen ist. Ja? Dann sind die da. Die machen die Nachtschicht für dich im Beten. Das sind die geistlichen Väter und Mütter. Die investieren in dein Leben. Und denen bist du alles andere als egal. Die haben dich nämlich lieb. Und die wollen sehen, dass du gesegnet bist. Ich hatte solche geistlichen Väter und ihr habt sie auch. Und Mütter natürlich erst recht. Weil die Frauen machen oft noch einen viel besseren Job als die Männer. Das war jetzt meine kleine Quotengeschichte. Okay? Dann Vermittler. Wir sollen Vermittler sein. Wisst ihr, es gibt ja Leute, die hören, oh, der hat sich geärgert. Und jetzt gibt es ein paar Sachen, wie du damit umgehen kannst. Der hat sich jetzt mal wieder geärgert, Reinhard. Reinhard hat viel zu lange gepredigt und hat überhaupt keine Rücksicht darauf genommen, dass ich eigentlich nach 20 Minuten keine Aufmerksamkeitsspanne mehr habe. Und jetzt redet er auch noch so schnell. Und dann kommt er und kackt richtig vor dir ab, richtig auf deine Füße. Und du sagst, du hast eigentlich völlig recht, ich kann dich gut verstehen. Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade keinen besseren Pastor. Und du merkst schon, das ist jetzt nicht die typische Vermittlerrolle. Damit wird nichts besser, damit der Scheiß wird nur größer. Sondern hinzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, hast du dir überlegt, warum der so ist? Oder hast du dir überlegt, was der eigentlich wollte? Hast du eigentlich mitgekriegt, was der überhaupt gesagt hat? Also irgendwie hinzugehen und quasi zu sagen, ich springe in die Bresche und ich versuche, die Person zu gewinnen, dass sie nicht verächtlich über die Leute denkt in der Gemeinde, die an ihnen dienen. Und übrigens, die Bibel sagt, das sollen wir nicht tun. Sondern wir sollen ein besonderes Herz für die Leute haben, die an uns tätig sind, egal wer es ist. Jetzt muss ich das in eigener Person sagen, aber das wäre ja noch schlimmer, wenn es andere sagen müssen, also sage ich es. Vorbilder. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man Vorbilder hat. Und ich kriege immer die Krise, wenn Leute kommen und sagen, oh ja, weißt du, Joyce Meyer, boah, die ist so ein Vorbild für mich. Und denke ich, ja, okay, warst du schon mal bei ihr am Küchentisch gesessen? Hast du mal nach ihrem Schlüssel suchen sehen? Oh, die ist so toll. Die ist toll. Ich halte die auch für toll. Aber du hast gar keine Ahnung, wer die ist. Du kennst sie null. Die Leute um dich herum, da kannst du beobachten, wenn denen Schweißperlen an der Stirn sind, wie die damit umgehen. Das sind die Vorbilder. Weil das ist nachvollziehbar. Vorbilder, das ist nämlich, liegt in der Sache, müssen nachvollziehbar sein. Wenn du gar nicht weißt, was da ist, vergess es. Das ist irgendein Idol, was du hast. Da kannst du viele an die Wand hängen. Ich meine, George Harrison ist auch ein Idol. Der ist zwar ein bisschen daneben, aber der, klar, sieht gut aus. Ne? Habe ich euch übrigens gesagt, Steffi, ne? Steffi hat ihr Leben gegeben an Jesus, hat sich entschieden für Jesus. Steffi, kannst du kurz mal winken? Wir wollen dich begrüßen in der Familie. Ein neugeborenes Kind. Seit Mittwochabend ist sie unsere Schwester im Herrn. Väterliche Helfer. Ich selber habe meinen Papa mit 18 verloren. Und ich kann euch sagen, es gab ganz viele Situationen, das war sehr schwierig, wie ich ein junger Mann war, so mit 25 oder so. Ich hätte eine Summe gezahlt. Jede Summe wahrscheinlich. Wenn dann mein Vater vor mir gesessen wäre und hätte mir mal sagen können, wie man denn mit der Situation umgeht. Der war nicht da. War schon bei Jesus. Und dann habe ich versucht, andere Männer zu finden, mir was zu sagen. War auch schwierig. Weil bei vielen Gemeinden gar nicht die Kultur ausgeprägt ist, dass es da jemanden gibt, der sich die Blöße gibt, auch mal in ein Thema richtig einzusteigen und dich zu ermutigen und dir zu helfen, sich im Leben zurechtzufinden. Und deswegen ist es so wichtig, dass in der Gemeinde geistige Mütter und Väter sind. Weil nicht jeder von uns hat das Privileg, einen langlebenden, tollen Vater zu haben oder eine langlebende, tolle Mutter. Und deswegen glaube ich, in der Gemeinde liegt so ein Potenzial, Väter und Mütter im Geist zu haben. Und wenn ältere Leute zu mir kommen und sagen, ja, immer die Jugend, dann sage ich, ja genau, ihr seid zuständig für die Jugend. Bitte? Genau ihr, der Geist von Elijah, schon mal gehört, der Geist von Elia ist der Geist, der kommt, bevor Jesus wiederkommt. Ja? Der Geist von Elia ist derjenige, der die Herzen der Väter zu den Jungen beugt, also zuwendet. Ja, wenn du knapp die 50 überschritten hast, willkommen im Club der Jugendbetreuung. Ja? Weil wir wenden unsere Herzen den Jungen zu, weil dort werden wir erst richtig reif, wenn wir uns ihnen zuwenden. Das ist nämlich das Geheimnis. Du wirst nie reifer, nie stärker, als wenn du dich verschenkst. Nachfolger Jesus, der Nachfolger macht. Also ganz einfach die Reproduktion. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich meine Enkelkinder liebe. Das geht gar nicht zu auszudrücken. Ich finde die sowas von genial. Und wenn ich dann mein kleines Paulchen angucke, denke ich, so sah schon Stefan aus. Irgendwie ist da eine Reproduktion passiert. Und deswegen liebe ich ja auch seinen Witz. Den muss ich euch nochmal erzählen, weil ich als Opa den so toll finde. Ich bin ganz stolz. Sarah fragt ihre zwei Kinder, wenn ich es richtig weiß, dass sie ihr mal ein Tier nennen, das langsam und schlau ist, meint der Paul. Ich weiß das, die Fuchsschnecke. Ich will jetzt gerne ein T-Shirt bauen, ich suche noch, wie ich das mache. Da wollte ich vom Aussterben bedroht, die Fuchsschnecke. Und dann hinten drauf, haben Sie schon eine gesehen? Nein, sehen Sie, wie bedroht die sind. Das ist einfach total witzig. Tut mir leid, das genieße ich. So, jetzt bin ich schon alle mit der Predigt. Ist doch gut.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber.